bis einschließlich des nächsten Sonntages. Ich dachte, dass wir in dieser Zeit versuchen sollten, systematisch einige Kapitel der Bhagavad Gita durchzunehmen, denn ich weiß von vielen unserer Freunde und einigen unserer Gäste, dass sie das Bedürfnis haben, einmal eine Art in der Gita drin ist. Nun, ein wenig naiv habe ich geglaubt, dass es möglich sei, die ganze Gita in einer Woche durchzunehmen. Aber als ich mich dann heute Abend an die Vorbereitung dieser Vorlesung gemacht habe, habe ich den blankäugigen, die blankäugige Naivität dieser Annahme eingesehen und möchte deswegen heute einfach mit dem 9. Kapitel beginnen und mal sehen, wie weit wir kommen. Wir haben ein Sanskrit-Vers aufgeschrieben und ich möchte euch alle herzlich einladen, mit uns gemeinsam diesen Sanskrit-Vers zu chanten. Das macht man, bevor man eine Vorlesung über die Bhagavad Gita macht und dann mit uns gemeinsam in das Geheimnis des Verstehens dieses Kapitels einzudringen. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Der Text ist hier also drauf, hier könnt ihr ihn wiederholen. Shri Bhagavan Uvacha,
Idam
Tu Te Guyatamam Ravakshyami Anasuyave Jnanam Vijnana Sahitam Yaj Yadva Mokshase Shubhat. Shri Bhagavan Uvacha, Idam Tu Te Guyatamam Pravakshyam Yanusuyave Jnanam Vijnana Sahitam Yajjyatva Mokshase Subhat Idam Te Tu Guyatamam Pravakshyam Yanusuyave Jnanam. Hier ist ein Fehler. Nicht Pravakshyami Anusuyave. Eigentlich ist das Wort Pravakshyami doch da im Sanskrit niemals zwei Vokale aufeinander folgen können, wandelt sich das I aus Pravakshyami in ein Y, was andeutet, dass die Vokale verbunden werden. Also das Y wird wie J gesprochen und so ergibt sich Pravakshyam Yanusuyave, nicht? Also nicht Pravakshyami spreche. Jnanam Vijnana Sahitam Yajjyat Vamokshase Subhat Idam Tu Te Guyatamam Pravakshyam Yanusuyave Jnanam Vijnana Sahitam Yajjyat Vamokshase Subhat. Ja, bitte. Sahitam
Yajjyat
Mataji's bitte. Die höchste Persönlichkeit Gottes sprach. Edam, dieses, tu, aber. Guyatam, te, zu dir. Guyatamang, das Vertraulichste. Pravakshyami, ich spreche. Anusuyave, zu denjenigen, die nicht neidisch sind. Jnanam, Wissen. Vijnana, verwirklichtes Wissen. Sahitam, mit. Yat, das. Yatva, kennend. Mokshase, du wirst befreit werden. Ashubat, vom leidvollen materiellen Dasein. Übersetzung. Die höchste Persönlichkeit Gottes sprach: Mein lieber Arjuna, weil du mich niemals beneidest, werde ich dir dieses vertraulichste Wissen und dessen Verwirklichung offenbaren, und durch dieses Verständnis wirst du von den Leiden des materiellen Daseins befreit werden. Die Botschaften über die höchste Persönlichkeit Gottes sind voller transzendentaler Energien, sagt Srila Prabhupada. Sagt es sogar in dieser Erläuterung. Die Botschaften der höchsten Persönlichkeit Gottes sind voller Energien, und diese Energien können erfahren werden, wenn die Gottgeweihten miteinander über den höchsten Herrn sprechen. Über Krishna zu sprechen, beziehungsweise über Krishna zu hören, bedeutet, mit transzendentaler Klangschwingung in Kontakt zu kommen. Einer Klangschwingung, die die Möglichkeit hat, oder die die Lage hat, die dreifachen Leiden des materiellen Daseins zu beseitigen. Immer wieder haben wir erfahren, dass Menschen, die einfach anfangen, die heiligen Namen des Herrn zu chanten und zu hören, oder die einfach in einer Vorlesung von Devotees dabei sind, erfahren, wie ihnen die Leiden des materiellen Daseins verfliegen, sich auflösen, wie Nebel sich am Morgen auflöst, wenn die Sonne erscheint. Man muss jedoch die richtige Qualifikation mit sich bringen, um zu hören. Wenn man desinteressiert ist, wird man nicht hören können. Wenn man abgelenkt ist, wird man nicht hören können. Wenn man voll mit vorgefassten Meinungen ist, wird man ebenfalls nicht hören können. Und wenn man Krishna beneidet, das heißt nicht an die Existenz Gottes glaubt, auch dann wird man nicht hören können. Ich möchte euch einen Teil aus einer Vorlesung präsentieren, die Srila Prabhupada im Jahre 1974 in Hyderabad gab. Diese Bewegung für Krishna-Bewusstsein ist nicht von dieser materiellen Welt. Noch ist der Hare Krishna-Mantra eine Schwingung dieser materiellen Welt. Es gibt einen Vers von Narottam Das Thakur, wo er erklärt, dass der Harinam Sankirtana eine Schwingung von der spirituellen Welt ist. Man muss sie einfach nur auffangen. Du musst die Maschine haben, und diese Maschine liegt in dir drin. Wir waren heute auf der Funkausstellung im Königreich Mayas. Gopinath wurde nach 2 Stunden müde und wir haben uns hingesetzt, weil wir so viel materielle Klangschwingung gehört haben und auch so viel materielle Schwingung gesehen haben. Doch für all diese Sachen, die man gehört hat, für all die Fernsehsendungen, die dort aufgenommen wurden, all die Frequenzen, die da durch die Luft schossen auf der Funkausstellung, mussten die richtigen Empfänger da sein, damit sie gehört werden können und gesehen werden können. Was nützt einem eine Fernsehsendung, was nützt einem eine Radiosendung, wenn nicht die geeigneten Antennen da sind, durch die die Frequenzen aufgenommen werden können. So, was nützt uns unser menschlicher Körper? Was nützt uns unser Dasein in Berlin? Was nützt uns die Tatsache, dass wir eine Intelligenz haben, wenn es uns nicht gelingt, die Verbindung zu haben mit der ewigen spirituellen Welt? Sind wir dann nicht wie Frösche, die in einem ausgetrockneten Brunnen herumspringen, Opfer des Todes, der uns früh oder spät erwischt? Man muss also, heißt es hier, die transzendentale Schwingung aufnehmen können. Dazu braucht man eine Maschine, und diese Maschine ist direkt in uns. Weil Krishna in unserem Herzen residiert, ist das Herz die Maschine, durch die wir transzendentale Botschaften empfangen können. Deswegen praktizieren die Yogis den Yoga-Vorgang, durch den sie Krishna im Herzen sehen können. Auch du, das ist jetzt eine Vorlesung, nicht? Auch du kannst Krishna hören. Die transzendentale Klangschwingung kannst du wahrnehmen. Wir können Krishna hören und sehen, wenn wir uns richtig einstellen. Weil die höchste Persönlichkeit Gottes die absolute Wahrheit ist, ist das Gleiche, ob man Krishna hört oder ob man Krishna sieht. Dieser heilige Name Krishnas ist die transzendentale, glückselige Form Gottes. Diese Form muss durch das Ohr verstanden werden und geht von dort ins Herz. Auf diese Weise kann man Krishna sehen und wahrnehmen, indem man den Hare Krishna Mahamantra chantet. Es braucht nur ein wenig Praxis, wie es von den Shastras angewiesen wird und vom Spiritual Meister unterwiesen wird, und dann kann man verstehen, dann kann man sehen. So Srila Prabhupada sagt hier, dadurch, dass wir die transzendentale Klangschwingung durch das Ohr aufnehmen, wird es uns möglich sein, Krishna wahrzunehmen, beziehungsweise Krishna direkt zu sehen. Dies ist also ein erster Punkt. Und deswegen muss man in einem offenen Geist die transzendentale Klangschwingung hören, wobei man Anasuyave, frei von Neid sein soll. Yes. So, das ist der erste Vers in dem ersten Abschnitt des 9. Kapitels. Ich möchte euch jetzt vorlesen, diesen ganzen Abschnitt vorlesen und dann kurz darüber sprechen. Und zwar, ich hier meine Notizen. Wir haben, dieser Abschnitt heißt, dass man über Krishna hört, und es werden Qualifikationen besprochen, die man bei dem Hören aufbringen muss, und auch Disqualifikationen. Die Qualifikation war hier, dass man Krishna nicht beneidet. Gehen wir weiter. Dieses Wissen ist der König der Bildung und das Geheimste aller Geheimnisse. Es ist das reinste Wissen, und weil es durch Erkenntnis eine direkte Wahrnehmung vom Selbst vermittelt, ist es die Vollkommenheit der Religion. Es ist immerwährend und wird mit Freude praktiziert. Dieses spirituelle Wissen ist nicht etwas rein Theoretisches. Nein, diejenigen, die es ausführen, werden große spirituelle Freude erfahren. Jetzt hören wir von der Disqualifikation. Diejenigen, die auf dem Pfad des hingebungsvollen Dienstes ohne Glauben sind, können mich nicht erreichen, o Bezwinger der Feinde. Folglich kehren sie zum Pfad von Geburt und Tod in der materiellen Welt zurück. Ador Shraddha, am Anfang war Coca-Cola. Nein, das ist die Coca-Cola-Reklame. Am Anfang steht Vertrauen im spirituellen Leben. Das Vertrauen im spirituellen Leben ist der wichtigste Fakt, der wichtigste Ausgangspunkt. An dieser Stelle mögen wir uns fragen, wieso soll ich in das Krishna-Bewusstsein mein Vertrauen investieren? Es gibt einige Gründe, die ich hier anführen möchte. Zunächst einmal ist ein Grund, der mich selber völlig überzeugt hatte, also der mich damals überzeugt hatte, dass das Krishna-Bewusstsein eine sehr alte Angelegenheit ist. Es ist eine ehrwürdige Tradition dahinter, und in dieser Tradition sind große Seelen wie Narada Muni, Srila Vyasadev, Asita, Devala, Vyasa. Vyasa, ich möchte euch nur Vyasa einmal vorstellen, war eine Persönlichkeit, der bereits vor 5000 Jahren asketisch im Himalaya lebte und Vorhersagen über unser gegenwärtiges Zeitalter gemacht hat, kann sie im 12. Kanto des Bhagavatams nachlesen, die bis aufs Haar eingetroffen sind. Vyasadev war nicht irgendein von der Welt zurückgezogener Einsiedler, der sich in private Ekstasen begeben hat. Nein, Vyasadev verfügte eine Sicht, die man im Sanskrit als Trikala Gya bezeichnet. Wissen über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. So, diese großen Seelen haben Krishna einmütig akzeptiert und auch in der Vergangenheit, in der jüngsten Vergangenheit, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur oder mein eigener spiritueller Meister Srila Prabhupada, eine vollkommen selbstverwirklichte Seele, ein reiner Gottgeweihter. Wenn Sie über Krishna sprechen, dann können wir ihn glauben. Wenn ein Erfolg, jetzt will ich mal ein Beispiel geben, was ich schon als Übung für die Funkmesse morgen gebrauchen kann. Wenn ein erfolgreicher Geschäftsmann sagt, investieren Sie hier Ihr Geld, es wird sich innerhalb kürzester Zeit verdoppeln und verdreifachen, und dann ein Bettler, ein tuberkulosekranker, AIDS-kranker Bettler, dann, der sein ganzes Besitztum in zwei Plastiktüten reinstecken kann, sagt, also ich würde nicht da rein investieren, dann muss man sich doch wirklich überlegen, wo man sein Vertrauen hineingibt. Soll ich dem, der augenscheinlich erfolgreich ist, was Geldangelegenheiten betrifft, glauben, oder dem glauben, der ein Bettler und ein Sandler ist, der historische Verlierer ist im Geldgeschäft. Wem soll ich glauben? Natürlich demjenigen, der da seine Erfahrung hat. Das war jetzt ein materielles Beispiel, das ausdrücken soll, dass wir, wenn wir Aussagen über Gott hören, ruhig den die Menschen vertrauen sollten, die augenscheinlich, ja offensichtlich, spirituelle Qualifikation auf sich also aufweisen. So, dieses Vertrauen ist wichtig. Im 17. Kapitel sagt Krishna, dass das Lebewesen von seiner Natur Shraddha Maya ist. Shraddha heißt Vertrauen. Maya, das ist eine Weltsicht. Das Lebewesen von Natur aus hat immer Vertrauen. Ob es nun das Vertrauen ist, dass ich, wenn ich zum Beispiel in einer halben Stunde werdet ihr alle eine Speise serviert kriegen. Ihr habt da ein Vertrauen. Ihr habt Vertrauen drin, dass kein Zyankali drin ist. Zyankali ist ein Gift. Ihr werdet im vollen Vertrauen die Speise essen, dass es euch nährt und euch nicht vergiftet. Für das Essen zum Beispiel habt ihr Vertrauen. Nicht? Wenn ihr euch zu Bett legt in euren Schlafsack, habt ihr das Vertrauen, dass ihr morgen wachen werdet. Ihr richtet euch schon das Hemd hin und die Seifenbox stellt ihr es neben das Kopfende, dass ihr es sofort finden kann. In all den Tätigkeiten, die wir in diesem Leben tun, ist ein Vertrauen da. Der Materialist hat Vertrauen darin, dass er durch seine Arbeit glücklich wird. Ein Vertrauen, was sehr oft geboren, also unterbrochen wird. So, Krishna bittet uns hier, unser Vertrauen in ihn zu investieren. Er sagt, diejenigen, die es nicht können, mögen ihren Körper zwar ins Krishna-Bewusstsein einbringen, aber sie können mich am Ende nicht bereichen. Sie kehren zurück zum Pfad von Geburt, und Tod in der materiellen Welt. So, diese ersten drei Verse bilden den ersten Abschnitt des neunten Kapitels. Jetzt kommen wir zum zweiten Abschnitt, in dem Krishnas Position, Krishnas transzendentale Position beschrieben wird. Krishna hat also zuerst gesagt, dass man über ihn hören soll, in einer Haltung frei von Neid. Er hat gesagt, dass jemand, der kein Vertrauen in ihn hätte, keinerlei Möglichkeiten auf dem spirituellen Fortschritt, zum spirituellen Fortschritt hat. Jetzt, nachdem er darüber gesprochen hat, erklärt er uns seine Position. Er sagt, warum soll man jetzt in Krishna Vertrauen haben? Warum soll man sich voll und ganz Krishna hingeben? Ich lese diese Verse nacheinander durch. Von mir in meiner unmanifestierten Form wird das gesamte Universum durchdrungen. Alle Wesen sind in mir, doch ich bin nicht in ihnen. Mit anderen Worten, Krishna sagt hier, dass alles, was wir sehen können, was wir hören können, was wir wahrnehmen können und selbst die Dinge, die sich nicht von uns wahrnehmen lassen, alles im Universum von ihm getragen wird. Krishna hatte das schon, wird das im zehnten Kapitel nochmal sagen. Er wird sagen, alles ruht auf mir wie Perlen, die auf eine Schnur aufgezogen sind. Jetzt im Vers 5 sagt er weiter, und dennoch ruht alles Erschaffene nicht in mir. Sieh nur meine mystische Größe. Obwohl ich der Erhalter aller Lebewesen bin, obwohl ich allgegenwärtig bin, bin ich nicht ein Teil der kosmischen Manifestation, denn mein Selbst ist der Ursprung der Schöpfung. Mit anderen Worten, Krishna hat zwei Aspekte. Einmal den immanenten Aspekt, da sagt man in Kancha-Sprache, oder besser seine Form, die alles durchdringt und alles erhält. Krishna lässt sich aber nicht darauf fixieren. Ich kann mich einmal erinnern, als ich ein eher verwahrlostes Leben führte. Ich wollte mal die Gemütsstimmung eines Künstlers erfahren und habe mich in Nottingham Gate, der Hochburg der Hippie-Kultur, zurückgezogen. Ist ein Stadtteil von London. Da war ein Nachbar von uns, der hatte fuhr jeden Morgen mit seinem Wagen eine kleine Schraube aus. Und wenn man ihm sagte, was das sei, dann sagte er, in der Gita steht, dass Krishna alldurchdringend ist. Das ist Gott. Aber hier hören wir, dass Krishna, obwohl er alles durchdringt, nicht in allem drin ist. Obwohl der Kosmos durchdrungen wird von Krishna und somit alles Krishna ist, ist Krishna in seiner persönlichen Identität weit entfernt von diesem Kosmos. Er ist weit entfernt von der Welt der Menschen und befindet sich auf in Goloka Vrindavan, in der spirituellen Welt. Schön, nicht? Jetzt geht es weiter. Wisse, wie der mächtige Wind, der überall weht, sich immer innerhalb des Himmels befindet, befinden sich alle erschaffenen Wesen in mir. Überall in dieser Welt ist Wind. Der Wind weht über die Funkmesse. Er wird jetzt bald sehr ein wenig kühler werden und unter seinem Ansturm werden Blätter vom Bäumen gezerrt werden und getragen werden. Der Wind weht auch außerhalb dieses Planetensystems. Es heißt, dass die Planetensysteme in ihrer Kreisbahn sich drehen, weil sie gehalten werden von Windstrings. Was? Windströmen. Oder Windsträngen. Nicht Ströme. Windsträngen. Genauso wie Tornados eine sehr große Kraft haben, haben diese kosmischen Winde eine Kraft, die sich auf die Planeten auswirken. So, trotzdem ist der mächtige Wind, der überall weht, hat er immer noch Grenzen, die er niemals verlässt, nämlich die Grenzen des Universums. Genauso sind alle Wesen, ob es nun sehr machtvolle Wesen sind, ob sie sehr gering sind, wie kleine Ameisen, befinden sich in Krishna und können auch niemals aus Krishna heraus. Jemand, der das versteht, wird angstlos in dieser Welt, weil er versteht, jeder bewegt sich innerhalb der Hand Gottes. O Sohn Kuntis, jetzt wird ein weiterer Aspekt Gottes uns offenbart. Am Ende des Zeitalters gehen alle materiellen Manifestationen in meine Natur ein und am Anfang des nächsten Zeitalters erschaffe ich sie durch meine Kraft erneut. Es heißt in der Brahma Sanghita, dass alles von Mahavishnu ausgeht, ähnlich so wie dass alle Universen ausgehen von Mahavishnu, ähnlich so wie die Luftblasen von einem Menschen, dem Mund eines Menschen ausgehen, der unter Wasser atmet. Habt ihr das mal gehabt? Da kommt so, blubbert das so hoch. Nicht so? Gehen von Krishna die gewaltigen Universen aus. Am Ende des Zeitalters gehen alle Manifestationen wieder in meine Natur ein. Und am Anfang des nächsten Zeitalters erschaffe ich sie durch meine Kraft erneut. Dann gehen wir weiter zu Vers 8. Die gesamte kosmische Ordnung untersteht mir. Durch meinen Willen werden sie immer wieder automatisch geschaffen und durch meinen Willen wird sie am Ende vernichtet. Schließlich der 9. Vers. O Dhananjaya, all diese Tätigkeiten können mich nicht binden. Ich bin immer unberührt von all diesen materiellen Vorgängen, als wäre ich unbeteiligt. Srila Prabhupada hat uns das Beispiel gegeben von der griechischen Sage, wo ein gewisser Atlas ungefähr bei Gibraltar ja, die Erde so auf seinem Nacken hält. Und er schwitzt und muss Proteinpillen schlucken, damit er das überhaupt aushält. Nicht gerade Proteinpillen, aber... Und so ist Krishna also nicht. Obwohl er in der materiellen Welt manifestiert ist, sie erschöpft und auch wieder in sich zurückzieht, ist er durch diese Vorgänge doch nicht gebunden. Seine verschiedenen Energien machen das. Prabhupada hat uns das Beispiel gegeben von dem Gentleman, der Golf spielt. Er spielt da auf so einem Golfplatz Golf und dann kommt schnell ein kleiner... kommt ein Mercedes angefahren, über den Golfplatz, und er sagt ihm schnell, es ist eine großartige Möglichkeit, jetzt zu investieren in diese Aktie. Ja, sagt der Golfmann, stören Sie mich nicht, warum stören Sie mich jetzt so, investieren Sie da mit einer Milliarde nicht mehr, lassen Sie mich jetzt spielen, das ist mir sehr wichtig. Nicht? Und dann spielt er weiter, und der Mann saust zurück, investiert eine Milliarde, und es kommt ein Riesengeschäft dabei zustande. So in analoger Weise ist Krishna in der spirituellen Welt unberührt von der Welt der Menschen. Doch gleichzeitig tut er durch seine Energien, wie dieser Mann, der also da einen Riesenapparat hat, durch den er wirkt, die ganze materielle Welt erhalten und schließlich auch vernichten. Er ist selbst aber ist unbeteiligt von und unberührt von diesen materiellen Vorgängen. Und wir kommen zum letzten Vers in dieser Sektion, in der die Position Krishnas beschrieben wird. Mayadyakshena, Akshena heißt Aufsicht, Prakriti, Suyate, Cha, Chara, Charam. Also die materielle Natur, die eine meiner Energien ist, ist unter meiner Führung tätig, O Sohn Kuntis, und bringt alle sich bewegenden und sich nicht bewegenden Wesen hervor. Nach ihrem Gesetz wird diese Manifestation immer wieder geschaffen und aufgelöst. Ich darf diese Sektion für euch alle nochmal zusammenfassen. Krishna durchdringt den gesamten Kosmos, er erschöpft ihn und er vernichtet ihn am Ende durch seine materielle Energie. Doch obwohl er der höchste Dirigent der gesamten materiellen Vielfalt ist, bleibt er selber doch neutral und völlig losgelöst. Friedrich Nietzsche ein bekannter Deutscher und dessen Bücher von Hitler verschlungen wurden. Ich weiß jetzt nicht, dass er besonders gut ist. Er sagte einmal, ich würde an einen Gott glauben, der es verstünde, zu tanzen und auf seiner Flöte zu spielen. Was er damit meinte, ist, dass er das Verständnis von Gott nicht so gut fand, der einfach genauso wie ein Mensch völlig gebunden ist von den Naturgesetzen und bei Rot stehen bleiben muss und nicht die Straße überqueren kann, sozusagen, um das mal ein bisschen schmissig auszudrücken. Krishna ist solch ein Gott. Die höchste Persönlichkeit Gottes ist zwar überall in dieser Welt mit dran beteiligt und somit können wir Gott in dieser Welt auch sehen, zur gleichen Zeit jedoch ist er nicht von dieser Welt. Schön, nicht? Jetzt gehen wir zum dritten Abschnitt. Hier gibt uns Krishna einen kleinen Abriss darüber, über das Thema der Verehrung, wer verehrt, wer ihn nicht verehrt und so weiter. Dieser Abschnitt geht vom 11. Kapitel bis zum 15. Kapitel und ich werde ihn euch schnell vorlesen. Toren verspotten mich, wenn ich in der menschlichen Gestalt herabsteige. Sie wissen nicht, dass ich der höchste Herr über alles Existierende und von transzendentalen Wesen bin. Da gibt es so einen Indologieforscher, die Krishna wirklich nicht verstehen, die so viele irrtümliche Verständnisse von Gott haben. Wenn Sie über den Rasa-Tanz lesen, dann denken Sie, Krishna ist wie ein gewöhnlicher Mensch. Diejenigen, die solcher Täuschung unterliegen, fühlen sich zu dämonischen und atheistischen Auffassungen hingezogen. In diesem verblendeten Zustand werden all ihre Hoffnungen auf Befreiung, all ihre Tätigkeiten und all ihre Bemühungen um Wissen zunichte gemacht. So Menschen, die nichts auf Gott geben, und sind sehr leicht von dämonischen Wesen. Und in diesem dämonischen Wesen, welches sie haben, gelingt ihnen auf lange Sicht gesehen nichts. Wir waren also auf der Funkmesse und haben, ich werde das also nie vergessen, ich hoffe, dass meine Träume heute bei Krishna sind. Ich muss also noch abends ein bisschen chanten über Krishna. Wir haben da so viele Dinge gesehen. Zum einen diese Videoclips, die wir gesehen haben. Ich habe sowas ja nie gesehen. Ich bin ja hinterm Mond, was die neuen Dinge gibt. Heute habe ich das erste Mal voll angeschaut, um mitreden zu können. Nicht? Weißt du noch, Gopinath, was da alles drin ist? Das war ja sehr dämonisch zum Teil. Nicht? Wir haben da so einen Film gesehen von einem Musikmenschen. Wie hieß der? Prinz. Da waren die Leute mit Batmans Fledermäusen und Dracula-Gesichtern und lauter sexuelle Symbole, Schweinkram links und rechts, also ein bisschen schön in Crepe eingepackter und mit Goldband verzierter Schweinkram war da zu sehen. Es heißt, Menschen, die so weit wegrücken von Krishna, von der höchsten Persönlichkeit Gottes, sie rutschen hinein in diese dämonischen Aktivitäten und mögen zwar als große Erfolgsquotienten gefeiert werden und wirklich zu Rang und Namen kommen, doch nachdem sie diesen Körper aufgegeben haben, werden sie schrecklichen Leiden ausgesetzt werden und praktisch ihre karmischen Reaktionen ertragen müssen. So, Das waren jetzt also diejenigen, die Krishna nicht verehren. Das sind Toren, die ihn verspotten, wenn er in der menschlichen Gestalt herabsteigt, weil sie nicht verstehen können, was ein Avatar ist. Ich kann hier auch das Beispiel von Jimi Hendrix gebrauchen, der eine Platte machte, wo er die universale Form Krishnas hatte, aber statt Krishna hat er sich selber da reingetan. In das Bild, nicht? Die verspotten also diese Toren Krishna, wenn er in der Gestalt erscheint. Diejenigen, die solcher Täuschung unterliegen, fühlen sich zu dämonischen und atheistischen Auffassungen hingezogen. Nicht? Sie machen einfach nur Sinnenbefriedigung, Tätigkeiten, die nicht zur Erhebung des Bewusstseins beschäftigt sind, gemeint sind, sondern zur Dekadenz. Jetzt bringt Krishna in den nächsten beiden Versen im Unterschied dazu diejenigen, will er beschreiben, die ihn verehren. O Sohn Pritas, diejenigen, die nicht verblendet sind, die großen Seelen stehen unter dem Schutz der göttlichen Natur. Sie sind vollständig im hingebungsvollen Dienst beschäftigt, da sie mich als die höchste Persönlichkeit Gottes kennen, die ursprünglich und unerschöpflich ist. Ohne Unterlass preisen solche Seelen meine Herrlichkeit, bemühen sich mit großer Entschlossenheit und verneigen sich vor mir. So verehren mich die großen Seelen unaufhörlich mit Hingabe. Jemand, der einmal die Größe Krishnas verstanden hat, er kann Krishna nur lobpreisen. Er ist ständig mit Krishna verbunden, er empfängt Krishna ständig in seinem Herzen. Und er ist ständig sehr, sehr inspiriert im Krishna-Bewusstsein. So, jetzt kommen wir zum vierten Abschnitt. Ich möchte diesen dritten nochmal zusammenfassen. Dummköpfe, die glauben, dass Krishna ein gewöhnlicher Mensch ist, werden Atheisten und erleiden Niederlagen in ihrem Leben. Auf der anderen Seite jedoch suchen Mahatmas oder die großen Seelen, die Krishna als die höchste Persönlichkeit Gottes kennen, Zuflucht bei seiner göttlichen Natur und schänden unaufhörlich seine Herrlichkeiten. Sie verbeugen sich vor ihm und dienen ihm. In Wirklichkeit sind all diejenigen, die den höchsten verehren, all diejenigen, die den höchsten verehren, letztendlich Krishna. So, ich werde jetzt noch den vierten Abschnitt kurz präsentieren. In dem vierten Abschnitt finden wir, dass Krishna es ist, der letztendlich das Ziel aller Opfer ist. Andere, die Opfer ausführen, indem sie Wissen entwickeln, verehren den Höchsten als das eine Ungeteilte, als den in viele Aufgeteilten und als die universale Form. Mit anderen Worten, diejenigen, die sich mit Krishna, mit verschiedenen Vorgängen der Religion beschäftigen, kennen verschiedene Aspekte von Gott. Nicht? Zum Beispiel die universale Form, das sind die Pantheisten. Die denken, Gott wäre in der Natur. Wenn der Wind weht, dann sagen sie, werden wir vom Atem Gottes berührt. Das ist ein richtiges Verständnis. Denn Gott ist in der Natur gegenwärtig, wie wir vorhin schon gelernt haben. Und so weiter und so fort. Es gibt da also verschiedene Verständnisse. Vers 16, aber ich bin es, der das Ritual ist. Ich bin das Opfer, die Opferung zu den Ahnen, das Heilkraut und die transzendentalen Hymnen. Ich bin die Butter, das Feuer und die Opferung. Ich bin der Vater des Universums, die Mutter, der Erhalter und der Großvater. Ich bin der Gegenstand des Wissens, Läuternde und die Silbe Om. Ich bin auch der Rig, der Sama und der Yajurveda. Ich bin das Ziel, der Erhalter, der Meister, der Zeuge, das Zuhause, die Zuflucht, der beste Freund. Ich bin die Schöpfung und die Vernichtung. Die Grundlage von allem, der Ruheort und der ewige Same. Nachdem also die Schöpfung zur Ruhe gekommen ist, ist Krishna wieder der Same, aus dem eine neue Schöpfung wird. Ja? O Arjuna, ich sorge für Wärme und ich bin es, der den Regen zurückhält und wieder aussendet. Ich bin die Unsterblichkeit. Und ich bin auch der personifizierte Tod. Sowohl die spirituelle als auch die materielle Energie befinden sich in mir. Diejenigen, die die Veden studieren und die den Somasaft trinken, weil sie zu den himmlischen Planeten gelangen wollen, verehren mich indirekt. Da sie von sündhaften Reaktionen geläutert wurden, werden sie auf den frommen, himmlischen Planeten Indras geboren, wo sie die Freuden der Götter genießen. Wenn sie auf diese Weise unermessliche himmlische Sinnenfreude genossen haben und die Ergebnisse ihrer frommen Handlung erschöpft sind, kehren sie zurück zu diesem Planeten des Todes. So erlangen diejenigen, die nach Sinnesgenuss streben, indem sie die Prinzipien der drei Veden befolgen, nur wiederholte Geburt und Tode. Nachdem Krishna also zunächst einmal seine transzendentale Herrlichkeit beschrieben hat, nachdem er gesagt hat, wie er praktisch alles ist, der ursprüngliche Same allen Seins, aus dem alles hervorgeht, spricht er von anderen, die Verehrung betreiben, nämlich denjenigen, die sich mit der Verehrung der höheren Wesen in diesem Universum beschäftigen, diejenigen, die die vedischen Schriften befolgen, um mit denen die Devatas, die Halbgötter, verehrt werden. Er sagt, dass ihr Ergebnis nur zeitweilig ist. Diese Leute werden, wenn sie den Körper verlassen, zu den höheren himmlischen Planeten erhoben werden, aber fallen von dort mit Sicherheit wieder zurück. Und dann im Vers 22, doch diejenigen, die mich mit ausschließlicher Hingabe verehren und die über meine transzendentale Gestalt meditieren, ihnen gebe ich, was sie brauchen und erhalte ich, was sie haben. Diejenigen, zu diesem Vers, der sehr, sehr wichtig ist für uns als Devotees, möchte ich eine kleine Geschichte erzählen. Hier wird von denjenigen gesprochen, die Gott geweihte sind, die an Krishna glauben und ihn mit ausschließlicher Hingabe verehren. Hier heißt es, dass Krishna für sie sorgt und ihnen das gibt, was sie brauchen. Es wird hier darüber gesprochen, über die Transzendentalisten. Dieser Vers bedeutet, man wundert sich manchmal in Berlin einfach so, über die Ehrung des menschlichen Geistes. Es wird hier darüber gesprochen, wie diejenigen, die sich im spirituellen Leben beschäftigen, von Krishna tatsächlich versorgt werden. Jemand, der sich Krishna hingibt, er braucht sich nicht, um andere Dinge zu bemühen. Einer, der sich Krishna ergibt, er kann sich darauf verlassen, dass Krishna sich um ihn kümmert. Ein schönes Beispiel in diesem Zusammenhang ist, wenn ein kleines Kind, wir hatten in unserem Tempel, dem Schloss Rettershof, beim Sonntagsfest ungefähr 4 verschiedene Tische aneinander gestellt, um genug Platz zu haben für die unterschiedlichen Zubereitungen, die wir verteilt haben über die beim Sonntagsfest. Nicht? Und wenn wir die Zubereitung abgedeckt hatten, dann waren diese Tische frei. Ich kann mich noch deutlich daran erinnern, wie ein kleiner Junge, der hieß Madan Mohan, so ein kleiner Steppke, der ist immer über die Tische gelaufen und ist dann in die Luft gesprungen am Ende der Tische, weil er erwartete, dass ich ihn auffing. Ich hatte nämlich ich hatte ihm das Laufen beigebracht und ich hatte ihn dann einmal so auf die Tische hingestellt und gesagt, du springst schon, ich fange dich schon, also keine Angst, ich bin, oder du sprang, also dann hatte ich ihn so aufgefangen und das gefiel ihm. Und damals habe ich öfters für Touristen Schlossbesichtigungen gemacht, wo ich ihnen den Tempel gezeigt habe. Und wenn ich dann in dieser großen Halle war, hörte ich plötzlich das Prasseln der kleinen Füße. Juhu, Heil Krishna! Und dann wusste ich schon, oh nein, da kommt der Kleine und ich werde gleich die Tische runterspringen. Götter sind und diese mit Glauben verehren im Grunde allein mich, O Sohn Kuntis. Aber sie tun es auf falsche Weise. Überall ist Krishna, aber manchmal verehren Leute andere Vorstellung von Gott. Sie tun dabei jedoch nur Gott, nur den einen Gott verehren, nämlich Krishna, allerdings auf noch nicht vollkommene Weise. Ich bin der einzige Genießer und Meister aller Opfer. Deshalb kommen diejenigen, die mein wahres transzendentales Wesen nicht erkennen, zu Fall. Das ist ein Satz, der sich bezieht auf Leute, die andere spirituelle Vorgänge ausüben oder Religion, aber kein vollkommenes Verständnis haben von Gott. Letztendlich kommen sie zu Fall in ihrer Ausführung. Diejenigen, die die Halbgötter verehren, das ist der letzte Vers in dieser Sektion, diejenigen, die die Halbgötter verehren, werden unter den Halbgöttern geboren. Diejenigen, die die Vorfahren verehren, gehen zu den Vorfahren. Diejenigen, die Geister und Gespenster verehren, werden unter solchen Wesen geboren. Und diejenigen, die mich verehren, werden mit mir leben. Es kommt tatsächlich darauf an, wen man verehrt mit seinen Tätigkeiten, was für Tätigkeiten man ausführen kann. Wenn man in diesem Leben seinen ganzen Enthusiasmus darauf setzt, Krishna zu verehren, wird man mit Sicherheit zu ihm zurückkehren. So, jetzt kommen wir zum Schluss. Ja, wir kommen jetzt zu der Sektion E, das war glaube ich die fünfte Sektion. Hier wird darüber gesprochen, wie schön es ist, direkt Krishna zu verehren, was die Herrlichkeiten davon sind und wie man das machen soll. Und hier möchte ich euch bitten, ganz besonders aufzupassen, wenn aufgrund der Großstadt und seine materialistischen Einflüsse eure Gedanken bisher noch nicht so konzentriert waren, möchte ich euch bitten, jetzt eine besondere Anstrengung zu machen, denn hier kommt jetzt direktes Bhakti-Yoga, was man tun soll, um Krishna zu verehren. Wenn mir jemand mit Liebe und Hingabe ein Blatt, eine Blume, eine Frucht oder etwas Wasser opfert, werde ich es annehmen. Krishna nimmt also direkt die Opferungen seiner Geweihten an, auch wenn sie sehr ärmlich sind, kann man Krishna verehren. Wasser findet man überall. Ihr solltet euch ein Bild von Krishna aufstellen in eurem schön sauberen Zimmer und dort ein Blatt, eine Blume, Frucht oder etwas Wasser zu Krishna opfern. Jeden Tag. Wer einfach dieses Prinzip ausführt, einen kleinen Altar einrichtet und da Wasser und eine Frucht zu Krishna opfert, wird eine sehr direkte Verbindung mit Krishna erfahren. Dann geht es jedoch weiter. Also das ist jetzt der einfache Weg, jetzt kommt der schwierige. Alles, was du tust, alles, was du isst, alles, was du opferst oder fortgibst, sowie alle Entsagung, die du dir auferlegst, solltest du, o Sohn Kuntis, mir als Opfer darbringen. Also hier ist schon der intensive Weg, wo man also alles, was man tut, für Krishna tut. Auf diese Weise wirst du von der Fessel der Arbeit und ihren glückverheißenden und unglückverheißenden Ergebnissen befreit werden. Wir sprachen gestern von Karma und Herr Dr. Das stellte eine sehr interessante Frage. Er sprach von den spirituellen Tätigkeiten, die ein Freimachen von guten wie auch schlechten Reaktionen. Diese spirituellen Tätigkeiten wurden im vorangegangenen Vers, also 9. Kapitel, Vers 27, beschrieben, Yad Karoshi, Yad Ashnasi, das heißt, alles, was man tut, alles, was man isst, alles, was man opfert, sollte man Krishna als Opfer darbringen. So führt man nur noch transzendentale Tätigkeiten ohne Karma aus. Dann, ich beneide niemanden, noch bevorzuge ich jemanden. Krishna ist also völlig gleichgesinnt. Ich bin allen gleichgesinnt, ach kommt sogar hier. Doch jeder, der mir in Hingabe dient, ist mein Freund, ist in mir und auch ich bin sein Freund. Prabhupada kommentiert den Vers so, das Lebewesen und der Herr funkeln ewig. Und wenn sich ein Lebewesen dem Dienst des Herrn zuwendet, sieht es wie Gold aus. Der Herr ist wie der Diamant und deshalb ist die Verbindung beider sehr schön. Lebewesen in ihrem reinen Zustand werden als Gottgeweihte bezeichnet. Wenn also Gold, reines Gold, da ist und in dem Gold ein Diamant, ist das sehr, sehr schön. So, wenn die reinen Lebewesen da sind, Und in ihrem Herzen Krishna gibt es nichts Schöneres zu sehen. Selbst, und hier ist jetzt etwas, was sich direkt auf die Balinas bezieht, und auf die Gottgeweihten. Selbst wenn jemand die abscheulichsten Handlungen begeht, muss er, wenn er sich im hingebungsvollen Dienst betätigt, als Heiliger angesehen werden, damit Entschlossenheit das richtige Ziel anstrebt. Also nicht nur die Berliner, die ganzen bedingten Seelen. Wer einmal dieses Prinzip der Transzendenz, des transzendentalen Tätigseins verstanden hat, macht selbst, wenn er im Augenblick noch ein bisschen daneben liegt, muss schon als Heiliger angesehen werden. Denn, der Grund wird gleich gegeben, sehr bald wird er recht schaffen und erlangt beständigen Frieden. O Sohn Kuntis, verkünde kühn, dass mein Geweihter niemals vergeht. O Sohn Pritas, diejenigen, die bei mir Zuflucht suchen, können das höchste Ziel erreichen, auch wenn sie von niedriger Geburt sind. Und wie viel mehr trifft dies für die rechtschaffenen Brahmanas, die Gottgeweihten und die heiligen Könige zu? Deshalb beschäftige dich, der du in diese zeitweilige, leiderfüllte Welt gekommen bist, in meinem liebevollen Dienst. Also jeder, selbst wenn er nicht sehr qualifiziert ist, kann, dadurch, dass er sich im hingebungsvollen Dienst beschäftigt, die allerhöchste Ebene erlangen. Wenn man in dieser materiellen Welt, sollte man sollte schnell da durchgehen. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur hat das Beispiel von einer Latrine gegeben. Wenn man in einer Latrine ist, macht man dort schnell sein Geschäft. Latrine ist ein vornehmes Wort für Klo, falls ihr euch wundert. Man macht dort sein Geschäft und dann geht man raus. Man liest dort nicht große Werke oder setzt sich hat einen Schreibtisch hin, wo man seine wichtigen Aufsätze und Gedanken fasst, nicht? Sondern man geht, macht da ruckzuck das fertig und dann geht man, dann spürt man und dann geht man, nicht? So in der materiellen Welt sollte man sich nicht allzu lange aufhalten mit so vielen Tätigkeiten. Man sollte erkennen, dass diese zeitweilige, leiderfüllte Welt nur eine sehr relative Welt ist und sich im den hingebungsvollen Aktivitäten des Krishna-Bewusstseins beschäftigen. Und der letzte Vers praktisch, der Höhepunkt, da geht so viel. Beschäftige deinen Geist immer damit, an mich zu denken, werde mein Geweihter, erweise mir deine Ehrerbietung und verehre mich. Wenn du auf diese Weise völlig in mich versunken bist, wirst du mit Gewissheit zu mir kommen. Also ein direkter Punkt, wie wir zu Krishna kommen können. Dieser Vers wird manchmal als die Essenz der Bhagavad Gita angesehen. 9,34. Beschäftige deinen Geist immer damit, an mich zu denken. Werde mein Geweihter. Erweise dir meine Ehrerbietung und verehre mich. Wenn du auf diese Weise völlig in mich versunken bist, wirst du mit Gewissheit zu mir kommen. So, ich darf euch von diesem letzten Kapitel nochmal die Zusammenfassung geben. Krishna bittet zunächst einmal, dass man ihn verehrt, indem man ein Blatt, eine Frucht, eine Blume, etwas Wasser da bringt. Dann geht er aber weiter und sagt, man solle die Entsagungen, die man ausführt, und die Wohltätigkeiten, die man ausführt, für ihn ausführen. Wer es auf diese Weise befreit ist von allen Reaktionen, wird mit dem Geist auf Krishna gelenkt, zu ihm kommen. Zweiten Punkt, den Krishna macht. Selbst wenn ein Gottgeweihter fürchterliche Tätigkeiten ausführt, wird er als Heiliger betrachtet und wird schnell berichtigt. Krishna bittet Arjuna, dies kühn zu erklären, kühn zu verkünden, dass seine Gottgeweihten niemals vernichtet werden. Und schließlich, indem man an Krishna denkt, ihm seine Ehrerbietung darbringt und vertieft wird in ihn, geht man ungeachtet der Position, in der man sich befindet, zurück zu Gott. So, das sind also jetzt die verschiedenen Stufen, die sich in diesem 9. Kapitel befinden. Es ließe sich sehr viel mehr hierüber erklären, Aber für eine Tour de force durch das 9. Kapitel soll dies erstmal genügen. Hare Krishna. Ziemlich anstrengend energetisch zu sprechen. Merkt ihr, wie wunderbar die Philosophie der Bhagavad Gita ist? Mit so einer Übersicht können wir tief in das Verständnis der Gita eindringen und es kann tiefer und immer tiefer gehen. Und wenn wir, jetzt haben wir einmal ein Kapitel versucht, als Gesamtheit zu verstehen. Wir haben darüber gehört, wie man über Krishna hören soll. Wir haben genau über Krishnas wunderbare Position gehört, wie die ganzen Universen aus ihm hervorgehen. Und wir haben schließlich über die Vorteile der direkten Verehrung von Krishna gehört. Sehr viel auf einmal, nicht? Was sagst du, Vedanta könnte jeder mit ihm schauen? Kann man nicht so viel. Ja. Jetzt. Sind hierzu irgendwelche Fragen? Es gibt unterschiedliche Stufen der Hingabe. Wenn Krishna seinen Devoti zurück zu ihm holen will, dann mag es sein, dass Krishna ihm alles wegnimmt. Es ist interessant, ich hatte vor einer Woche ein Gespräch mit einem Benediktinermönch geführt. Und ich habe schon oft Gespräche mit Mönchen an anderer Religionen geführt, um zu sehen, Pater Johannes, der saß bei uns am Sonntagsfest auf dem Boden in seiner schwarzen Batman-Outfit, nicht? Und war also deutlich gezeichnet vom Leben, vom Klosterleben, nicht? Man sah, in dem Kloster gibt es kaum Heizung, nicht? Und sehr nicer Mönch. Und ich habe mit ihm so ein bisschen gesprochen, so von Mönch zu Mönch. Das ist nämlich das Beste, wenn man Mönche anderer Religionen trifft, dass man zunächst einfach über die Erfahrung spricht, die man so auf dem Pfad macht. Und man erfährt sehr oft, man sieht sehr oft, dass es ähnliche Erfahrungen sind. Und dieser Pater Johannes hatte mir also erzählt, er kommt aus einer reichen Familie, also wir haben unsere Clans verglichen, nicht? Kommt aus einer reichen, adligen Familie in Norddeutschland war das. Und er sagte mir, wie er sich schon sehr früh nach spirituellem Leben gesehnt hatte, wie er aber aufgrund seines Hintergrundes kaum Möglichkeiten dazu fand, sich damit zu beschäftigen, denn er war einfach sehr abgelenkt durch seine materiellen Tätigkeiten. Und dann hatte er mir eine Serie von Erlebnissen beschrieben, das geht hier zu weit darauf einzugehen, eine Serie von Erlebnissen geschildert, die letztendlich dazu führten, dass er diesem materiellen Leben entsagt hat. So, sehr oft sieht Krishna einfach, dass wir total verstrickt sind in unsere Anhaftung an Geld, Anhaftung an die Mitglieder unserer Familie, Anhaftung an, was weiß ich, an Liebschaften, nicht? Und dass wir aufgrund dieser Verstrickung nicht wirklich Fuß fassen können im spirituellen Leben und dass unsere Hingabe immer eine eingeschränkte Hingabe bleibt. Liebe wird nämlich als das definiert, das kennen wir in der materiellen Welt nicht. Liebe ist das, dass unsere Aufmerksamkeit nur zu einem einzigen Objekt fließt, ohne zu einem anderen Objekt zu gehen. So Krishna löst uns manchmal von diesen Anhaftungen mit Gewalt. Denn, und das brauchen wir für unser spirituelles Leben. Deswegen möchte ich hier eine Warnung aussprechen. Ich bin ja ein sehr offener, offenherziger Mensch. Wenn ihr weitermachen wollt in eurem materiellen Leben, wenn ihr alles beim Alten halten wollt, kommt bloß nicht ins Bhakti-Yoga-Zentrum. Tut euch nicht das an, ins Bhakti-Yoga-Zentrum zu kommen. Denn es kann sein, dass ihr durch diese Tätigkeit euren Geschmack am materiellen Leben verliert. Ich also sollte, bin ja jetzt gespannt, ob einige von euch nicht mehr kommen werden. Es geht gibt diesen Schloka von Srila Rupa Goswami, der lautet so: Smeram Tribanga. Wie geht das jetzt weiter? Weiß ich nicht. Ich kann ihn nicht genau in Sanskrit lesen. Hoffentlich ist er in unserem Versbuch. Wie geht er eigentlich genau? Kannst du uns da. Ja? Ja. In unserem Versbuch steht er drin, dass das, was Sandhava zusammengestellt hat. Also, liebe Freunde, wenn ihr weiter eure Anhaftung an die materialistische Gesellschaft beibehalten wollt, werft nicht eure Augen auf den wunderschönen Jüngling, der in einer mondbeschienenen Nacht unter dem Wangsi-Watterbaum steht und auf seiner Flöte bläst. Nicht? Da sollte, und der liebevolle Blicke zu seinen Devotis gibt. Das ist ein Mittel, was in der Poesie angewandt wird. Dieses Mittel besagt, also bei diesem Mittel macht man Folgendes, man beschreibt eine Sache, die sehr angenehm ist, auf eine scheinbar unangenehme Weise. Mit anderen Worten, ist es sehr angenehm, wenn man seine Anhaftung in das Königreich der wandelnden Toten verliert, nämlich seine Anhaftung als materielle Leben. Aber in diesem Vers wird es als etwas Unangenehmes beschrieben. So, Krishna gibt uns, wenn wir es brauchen, mal eine starke Dosis. Dann klappt einfach alles nicht mehr so. Ich kenne einen Devoti, einen sehr nice Devoti namens so und so, der ist eine absolute Erfolgskanone im materiellen Leben. Und wie er dann zum Krishna-Bewusstsein gekommen ist, hat nichts mehr geklappt. Das war ein absolut erfolgreicher Mensch, was immer er aber nichts hat geklappt. Sogar hat er einen Autounfall gemacht, wo sein Auto kaputt gegangen ist. Total Schaden. Ihm ist nichts passiert. Krishna hat einfach alles von ihm genommen, weil er das gebraucht hat. So, genau in diesem Gespräch mit Pater Johannes habe ich darüber, das war also ein Punkt, den er kannte, dass Krishna einfach mal manchmal entwurzelt vom materiellen Leben. Nun guckt ihr das sehr ernst. Wo habe ich mich hier eingelassen? Aber ich möchte euch sagen, den Freunden von uns, ich habe deine Hand gesehen, die jetzt hinter das Ohr das Schwitzen kriegen und so weiter. Wenn man noch nicht so weit ist, macht Krishna das nicht mit einem. Krishna wartet, bis man ihn wirklich will. Krishna wendet nur diese starke Dosis an bei jemandem, der wirklich ihn ganz allein will, aber aufgrund von zu großer Weltzugewandtheit und Erbärmlichkeit im Herzen immer wieder andere Wünsche zwischendurch entwickelt. Nicht? Wenn also jemand wirklich will, geistig will ich, aber das Fleisch ist schwach. So schwach ist ein christlicher Vers. Der Geist ist willig, aber das Herz ist schwach, so schwach. Für diese tut Krishna manchmal eine solche Hilfe machen. Ich war so einer. Ich wollte eigentlich seit meiner frühesten Jugend nur Gottesbewusstsein und nur Krishna. Aber ich habe mich so entsetzlich verheddert zwischen 12 und 15 Jahren, nicht, ins materielle Leben. Und dann hat mir Krishna einfach alles weggenommen. Das war Nektar. Ich wollte das und ich wusste, das war jetzt Krishna, der mir half und mir das gab, weil ich das wirklich brauchte und auch wollte. Ja, jetzt haben wir ein schönes Thema gefunden. Ich bin ja gespannt, ich werde. Also, Mittwoch ist unser nächstes Fest, nicht Dienstag, wie ich ursprünglich angesagt habe. Dienstag ist ein kleines Treffen, aber Mittwoch ein großes mit einer besonderen Überraschung. Und Mittwoch werde ich dann sehen, wenn ich da ist, und dann wissen wir. Ist das zu intensiv geworden? So, jetzt hat Erik noch eine Frage. Ja, es gibt viele Leute, die aus der Religion ein Geschäft machen, die wenden sich auch an ihn. Ich weiß es. Manche schon, der Papst hat es gekriegt und der Vatikan. Vielleicht nicht der Papst, sondern diese ganze Organisation um ihn herum. Nicht? Es gibt schon. Ja, es gibt schon Beispiele dafür. In Indien habe ich das gesehen, wo arme Inder da waren und wir hatten da so eine Busparty wie der Vasandava Prabhu, der den Spiritual Skyliner hat. Da bei uns auf der Busparty hatten jeder von uns genau so einen kleinen Koffer mit schwarz und da hatten wir unsere ganzen Sachen drin. Es musste immer ganz ordentlich eingepackt sein, denn wenn man es unordentlich, wenn man seine Sachen nicht in dem Koffer hatte, dann wurde das den Armen gegeben auf dem Weg, nicht? Und liebe, ich hatte Nummer 14, mein Koffer war Nummer 14, die sahen alle gleich aus, hat nur andere Nummern, meine Nummer war Nummer 14, das erinnere ich noch immer, weil ich dieses Programm so geschätzt hatte, nicht? Und manche Inder hatten nicht so einen Koffer und nicht mal so viel wie in einem Kofferchen reinpackt, und die sind uns also, die haben sich denn uns angeschlossen, weil sie auch so einen Koffer haben wollten. Nicht mit Inhalt, zwei Dotis und zwei Hemden und drei warmen Underwears, für, falls mal ein Notfall eintrat. Nicht? So. Die sind dann aus dem Reichtumsdenken zu uns gekommen. Oder die wollten auch eine schöne amerikanische Frau heiraten, weil sie wussten, wir haben auch Mitglieder in Amerika. Nicht? Da haben die in der auch Krishna-Bewusstsein aufgenommen. Also nicht alle, ich will nur sagen, ein Beispiel davon, wie sich jemand an Gott wendet, weil er Reichtum haben will. Gut. Was es alles gibt, nicht mehr da. So, ich würde sagen, wir sind an ein gesundes Ende gekommen. Wir sollten nicht zu lange machen. Wir haben schon